Vater, was wir gleich hören, ist dein Wort. Es ist die heilige Schrift, die uns dein Wesen zeigt und deine Wahrheit. Und mein Gebet ist, dass du mich jetzt benutzt, um wirklich dein Wort zu reden. Ich möchte dich bitten, dass das, was ich sage, akkurat ist und packend und herzenberührend und lebensverändernd. Bitte ich, dass du redest jetzt im Namen Jesu. Amen. Lange erwartet, endlich da, Start unserer Predigtreihe zum Römerbrief, Kapitel 1 bis 8. Man könnte sagen, die ersten 8 Kapitel des Römerbriefs sind vermutlich mit das inhaltsreichste und explosivste und wahrscheinlich auch in der Geschichte des Christentums bedeutsamste, was wir in der Bibel haben. Man soll ja vorsichtig sein mit Superlativen, aber diese 8 Kapitel im Römerbrief sind wirklich was Besonderes, gerade auch in ihrer Auswirkung, die wir sehen in der Geschichte. Martin Luther, der tief beeindruckt war und tief beeinflusst vom Römerbrief, hat mal Folgendes geschrieben in seiner Vorrede zum Neuen Testament. Ihr findet das Zitat in eurem Programmheft. Auf der linken Innenseite, Luther sagt Folgendes, diese Epistel heißt Brief, diese Epistel, also der Römerbrief, ist das eigentliche Hauptstück des Neuen Testaments und das allerlauterste Evangelium. Sie ist es wohl würdig und wert, dass sie ein Christenmensch nicht nur von Wort zu Wort auswendig wisse. Kleiner Vorschlag von Luther, ja? Mal einen Römerbrief auswendig lernen. Luther hat wenig Fernsehen geguckt, war selten im Internet, bei Facebook oder so, der hatte Zeit, ja? Dann hat er mal einen Römerbrief auswendig gelernt. Ist kein schlechter Vorschlag, ist wirklich hilfreich, wenn uns das gelingen würde. Aber wenn euch das zu steil ist, lesen wir einfach weiter. Also, wohlwürdig und wert, dass man es von Wort zu Wort auswendig wisse, sondern dass er auch täglich damit als mit täglichem Brot der Seele umgehe. Also den Römerbrief als tägliche Nahrung, als tägliches Brot. Denn, sieh, die Epistel kann nimmer zu viel und zu gründlich gelesen oder betrachtet werden. Je mehr sie behandelt wird, umso köstlicher wird sie und schmeckt sie. Man kann den Römerbrief nicht gründlich genug studieren, nicht oft genug lesen, sagt Martin Luther, und er hat recht. Und deswegen haben wir diesen Bibelleseplan erstellt, den ihr entweder auf eurem Platz oder am Ausgang schon gefunden habt oder noch finden werdet, wenn ihr nachher rausgeht. Dieser Bibelleseplan führt euch im August, September und Oktober dreimal durch tägliches Lesen, kurze Abschnitte, dreimal durch die Kapitel 1 bis 8 im Römerbrief. Tägliche Nahrung, die hoffentlich was auslöst in eurem Leben, in unserem Leben. Wir fordern euch raus, dass ihr diesen Bibelleseplan mit nach Hause nehmt und euch ans Lesen macht. Jeden Tag die Texte, die abgedruckt sind, und dann habt ihr dreimal bis Oktober Römer 1 bis 8 für euch gelesen. Macht euch in eurer Bibel Anstreichungen, Anmerkungen, kommt mit einem vollen Herzen, vielleicht auch mit Fragen, mit Begeisterung am Sonntag hierher, hört die Predigt, und dann kann Gott wirklich zu uns reden durch diese fundamentalen Kapitel im Römerbrief, in den ersten 8 Kapiteln. Also nehmt euch das mit, ruhig auch mehrere, solange der Vorrat reicht. Wir drucken welche nach für nächste Woche, wenn ihr Freunde habt, die vielleicht auch daran Interesse haben. Einfach eine kleine Hilfe mit ein paar Anmerkungen auch zum Römerbrief, mit einer Gliederung und manchem mehr. Und jetzt steigen wir ein mit unserem ersten Predigttext in dieser Reihe, Römerbrief Kapitel 1, die ersten 17 Verse, erste Hälfte, erstes Kapitel. Und wir machen das so heute Morgen, dass wir den relativ langen Text gemeinsam lesen. Ich mache zwischendurch ein paar Anmerkungen, ein paar Kommentare, und dann beschäftigen wir uns vor allem mit 2 Versen aus diesem Text, die zentrale Botschaft des Paulus heute zusammenfassen. Okay, wenn ihr eure Bibel dabei habt, was ein sehr guter Plan ist, vor allem jetzt in den nächsten Wochen, eigentlich immer, aber besonders, wenn wir jetzt den Römerbrief durchgehen, in eurer eigenen Bibel lesen, Anstreichungen machen, euch was notieren, dann bringt sie mit. Wir haben sie ansonsten auch hier vorne auf der PowerPoint. Und es geht los mit Kapitel 1, Vers 1. Paulus, Diener Jesu Christi, an die Gemeinde in Rom. Paulus ist nicht der Herr der Gemeinde, Paulus ist nicht der Herrscher der Gemeinde, Paulus ist nicht der Diktator der Gemeinde, sondern Paulus sagt, ich bin im Grunde genommen einfach nur ein Diener Jesu Christi. Und das ist das, was wir sind. Wir sind nicht irgendwie beruflich, christlich, selbstständig, sondern wir sind Diener. Das ist unsere Arbeitsbeschreibung. Wir sind Diener Jesu Christi und wir dienen zuallererst unserem Herrn Jesus Christus. Gott hat mich zum Apostel berufen, schreibt Paulus, und dazu bestimmt, seine Botschaft bekannt zu machen, die er schon vor langer Zeit durch seine Propheten in der Heiligen Schrift angekündigt hatte. Und jetzt kommt Vers 3 und Vers 3 bringt uns die volle Ladung Theologie, gleich am Anfang dieses Briefes. Und es gibt Leute, für die ist Theologie ein Schimpfwort. Ja? Das glaubt ihr nicht, aber das ist so. Paulus sagt, bevor ich hier mit meinen Freunden in Rom richtig loslege, wir brauchen Theologie, wir brauchen ein Fundament, wir müssen das durchdenken. Und deswegen schreibt er ihnen die Verse 3 und 4. Er sagt, es handelt sich um das Evangelium, also die Botschaft, die er verkündigt, dabei handelt es sich um das Evangelium, von wem? Von seinem Sohn. Nicht irgendein Evangelium, sondern das Evangelium von seinem Sohn Jesus Christus. Alles fokussiert sich auf Jesus. Jesus ist das Zentrum. Jesus ist der Fixpunkt, um den sich alles dreht. Es ist das Evangelium von Jesus, von niemand sonst. Und deswegen sagen wir als Gemeinde, wir möchten Menschen helfen, ein ganz auf Jesus fokussiertes Leben zu führen, weil es sein Evangelium ist, seine gute Nachricht. Es geht um Jesus. So, und was ist mit diesem Jesus? Dieser Jesus stammt seiner irdischen Herkunft nach von David ab. Und nachdem er von den Toten auferstanden ist, ist ihm, wie es das Wirken des Heiligen Geistes zeigt, die Macht gegeben worden, die ihm als dem Sohn Gottes zukommt. Bedeutet, Jesus, der Sohn Gottes, ist gleichzeitig vollkommen Mensch, der irdischen Herkunft nach, aus der Linie des König Davids, aber er ist gleichzeitig auch vollkommen Gott. Und das nennt man in der Theologie die Zwei-Naturen-Lehre. Jesus hat zwei Naturen. Wir verstehen das nicht komplett, aber er ist vollkommen Mensch und vollkommen Gott. Warum ist das so wichtig? Wenn Jesus nur vollkommen Mensch wäre, wie soll ein Mensch so wie ich die Welt retten und die Welt erlösen? Das kann ein Mensch nicht. Deswegen brauchen wir einen Retter, der vollkommen Gott ist. Wenn er aber nur Gott wäre und nicht gleichzeitig auch vollkommen Mensch, dann hätten wir keinen Retter, der sich wirklich mit uns identifizieren kann. Der nicht wirklich auch so war wie wir, der gelitten hat wie wir, der versucht worden wäre wie wir. Es ist fundamental wichtig für das Evangelium, dass wir wissen, Jesus ist vollkommen Mensch und vollkommen Gott. So wichtig, dass Paulus sagt, im dritten Vers haue ich diese theologische Wahrheit raus, weil sie so fundamental wichtig ist. Und dann geht es weiter, Vers 5. Durch ihn, Jesus Christus, unseren Herrn, hat Gott mich in seiner Gnade zum Apostel für alle Völker gemacht, damit sie das Evangelium annehmen und an Jesus glauben und damit auf diese Weise sein Name geehrt wird. Darum gilt mein Auftrag auch euch in Rom, euch, die ihr von Jesus Christus berufen seid. Ihr seid von Gott geliebt, ihr seid berufen und ihr gehört zu seinem heiligen Volk. Euch allen wünsche ich Gnade und Frieden von Gott, unserem Vater, und von Jesus Christus, unserem Herrn. Vers 8. Als erstes möchte ich meinem Gott durch Jesus Christus für euch alle danken, denn in der ganzen Welt spricht man von eurem Glauben. Wieder so eine Lektion für uns. Bevor Paulus anfängt, mit den Römern zu arbeiten, sie zu ermutigen, sie zu ermahnen, ihnen was beizubringen, sagt er zuerst mal, hey, ich bin Gott so dankbar für das, was er schon an euch getan hat. Und das ist wichtig für uns, bevor wir was Neues anfangen, bevor wir kritisieren vielleicht, bevor wir andere ermutigen, bevor wir andere ermahnen, bevor wir irgendein neues Projekt starten, sei es in der Gemeinde, in der Familie, sonst wo, erstmal innehalten und Danke sagen für Gott, für das, was Gott schon getan hat. Und das vergessen wir viel zu oft. Und der biblische Weg damit umzugehen, einfach sagen, erstmal einen Schritt zurück und sagen, danke für das, was schon da ist. Und auf der Grundlage packen wir dann Neues an. Paulus dankt seinem Gott für das, was in Rom passiert ist, bevor er jetzt hier in Kontakt Kontakt tritt mit dieser Gemeinde. Vers 9, Gott weiß, dass kein Tag vergeht, an dem ich nicht im Gebet an euch denke. Er ist mein Zeuge, er, dem ich diene, indem ich mich mit meinem ganzen Leben für das Evangelium von seinem Sohn einsetze. Gott weiß auch, dass es mein Wunsch ist, endlich einmal zu euch zu kommen. Jedes Mal, wenn ich bete, bitte ich ihn darum, mir das möglich zu machen, wenn es sein Wille ist. Das ist der Vorbehalt, unter dem Paulus betet, wenn es Gottes Wille ist. Und so beten wir, wenn wir darum bitten, dass Gott Krankheiten von uns nimmt, wenn es dein Wille ist. So beten wir um die Führung Gottes in unserem Leben und sagen, wir sagen, dein Wille geschehe. Wir breiten unser Leben aus, wir sagen, Gott, das ist das, was ich mir wünsche, wovon ich denke, dass es jetzt gut wäre für mich, für meine Familie, für die Gemeinde. Wir wünschen uns das, aber dein Wille soll geschehen. Weil du hast es besser im Blick. Es kann sein, wir liegen total daneben. Wir drücken nur aus, was wir uns vorstellen, wonach wir uns sehnen, was wir denken, was gut ist. Aber du hast den besseren Blick. Dein Wille geschehe, nicht mein Wille. Das ist der Vorbehalt, unter dem wir beten. Das ist neutestamentliches, biblisches, christliches Gebet. Dein Wille geschehe. Übrigens auch im Vater Unser, in dem Gebet, das Jesus uns gelehrt hat. Denn ich sehne mich danach, euch persönlich kennenzulernen und euch etwas von dem, was Gottes Geist mir geschenkt hat, weiterzugeben. Also Paulus kennt die Römer noch gar nicht persönlich, ist eine der Gemeinden, die er nicht selber gegründet hat. Normalerweise schreibt er an Gemeinden, die er selbst gegründet hat. Rom war es anders. Er will weitergeben, damit ihr in eurem Glauben gestärkt werdet, besser gesagt, damit wir, wenn ich bei euch bin, durch unseren Glauben gegenseitig ermutigt werden. Ich durch euch und ihr durch mich. Ihr sollt wissen, Geschwister, dass ich mir schon oft vorgenommen hatte, euch zu besuchen, nur stand dem bisher jedes Mal etwas im Weg. Ich möchte nämlich, dass meine Arbeit auch bei euch in Rom Früchte trägt, genauso wie es bei den anderen Völkern der Fall ist. Allen weiß ich mich verpflichtet, sowohl den Völkern griechischer Kultur als auch den übrigen Völkern, sowohl den Gebildeten als auch den Ungebildeten. Darum ist es mein Wunsch, auch euch in Rom die Botschaft des Evangeliums zu verkünden. Das war die Last des Paulus. Leute müssen das Evangelium hören. Dafür hat er gearbeitet. Dafür hat er Schmerzen erlitten. Dafür hat er sich schlagen lassen. Dafür hat er sich fast zu Tode steinigen lassen. Das war seine Last. Er ist verpflichtet dazu, das Evangelium weiterzugeben. Und dann kommen die Verse 16 und 17, die werden besonders im Fokus sein heute in der Predigt. Das ist so eine Art Zusammenfassung der gesamten Botschaft, die Paulus im Römerbrief rüberbringen will. Er schreibt, zu dieser Botschaft, also zu diesem Evangelium, bekenne ich mich offen und ohne mich zu schämen, denn das Evangelium ist die Kraft Gottes, die jedem, der glaubt, Rettung bringt. Das gilt zunächst für die Juden, es gilt aber auch für jeden anderen Menschen, denn im Evangelium zeigt uns Gott seine Gerechtigkeit. Eine Gerechtigkeit, zu der man durch den Glauben Zugang hat. Sie kommt dem zugute, der ihm vertraut. Darum heißt es in der Schrift, der Gerechte wird leben, weil er glaubt. Paulus sagt hier, das Evangelium ist die Kraft Gottes. Es gibt keine andere Kraft Gottes. Das Evangelium ist die Kraft Gottes. Und das ganze Ziel unserer Predigtreihe, die, glaube ich, bis in Februar hineingeht, Römer 1 bis 8, das Ziel dieser Predigtreihe ist es, dass diese Kraft des Evangeliums uns erfasst, wie sie uns noch nie erfasst hat, uns vielleicht ganz neu erfasst, als Einzelne und als Gemeinde. Darum geht es. Um das Evangelium von seinem Sohn, von Gottes Sohn. Und damit diese Kraft des Evangeliums wirksam wird in unserem Leben, müssen wir drei Dinge verstehen. Drei Dinge verstehen. Erstens den Inhalt des Evangeliums, zweitens die Anstößigkeit des Evangeliums und drittens das Ziel des Evangeliums. Das ist diese Lückentextgliederung, die ihr auch habt in eurem Programmheft. Wir müssen den Inhalt des Evangeliums verstehen, das Anstößige des Evangeliums und das Ziel des Evangeliums. Ich glaube, man kann sagen, dass es in der Bibel wenige Stellen gibt, ich habe es vorhin schon mal angedeutet, die eine so starke Wirkung entfaltet haben in der Geschichte, wie Römer 1, vor allem die Verse 16 und 17. Viele von euch werden wissen, dass diese zwei Verse mit ein Auslöser waren für das, was wir im Rückblick jetzt die Reformation nennen. Martin Luther, den wir eben schon mal gehört haben, Martin Luther hat gerungen mit diesen Versen. Er hat gekämpft mit diesen Versen. Und er hat dann gemerkt, dass in diesen Versen göttliche Kraft steckt. Es hat einen Punkt gegeben, da ist aus diesem Text die Kraft Gottes über Luther rübergeschwappt. Er ist erfasst worden von dieser Botschaft, von diesem Evangelium. Und ich weiß, heute ist Sonntag und da soll man nicht so viel arbeiten, aber wir müssen jetzt ein bisschen schaffen. Okay? Ein langes Zitat von Martin Luther, durch das wir uns jetzt durcharbeiten müssen. Martin Luther war mit seinem Deutsch nicht ganz auf der Höhe der Zeit, das werdet ihr gleich merken, aber er hat so eine deutliche, blumige Sprache, ihr werdet verstehen, was er meint. Und ich hoffe, ihr werdet ein Stück gepackt von dem, was Luther hier durchgemacht hat, durchlitten hat und auch von diesem Durchbruch erpackt, den Luther erlebt hat durch seine Arbeit an diesem Text. Luther schreibt: Wiewohl ich als ein untadeliger Mönch lebte, verspürte ich doch unruhigen Gewissens, dass ich vor Gott ein Sünder sei und dass ich mich darauf verlassen könnte, durch meine eigene Genugtuung, das bedeutet durch meine eigene Leistung, durch meine eigenen guten Werke, mit Gott versöhnt zu sein. Ich liebte nicht nur nicht, nein, ich hasste den gerechten Gott, der die Sünder straft. Nicht gerade mit stummer Lästerung, sicherlich aber mit unermesslichem Murren entrüstete ich mich über Gott und sprach, als ob es nicht genug sei, dass die elenden Sünder, die auf ewig durch die Erbsünde verloren seien, mit aller nur denkbaren Not durch das Gesetz der 10 Gebote bedrückt wären. Habe Gott noch durch das Evangelium Schmerz auf Schmerz hinzugefügt und durch das Evangelium selbst und seine Gerechtigkeit und seinen Zorn angedroht. So tobte ich in meinem wilden und verwirrten Gewissen und bemühte mich ungestüm um jene Stelle bei Paulus, von der ich brennend gern gewusst hätte, was St. Paulus wolle. Nämlich diese Stelle hier, Römer 1, Vers 17. Luther kämpft und sagt, was bedeutet das? Und was für starke Worte. Er war an einem Punkt, wo er Gott und Gottes Gerechtigkeit gehasst hat. Und jetzt kommt der Durchbruch. Bis Gott sich erbarmte und ich, der ich Tag und Nacht nachgedacht hatte, den Zusammenhang der Worte begriff, nämlich der Gerechte wird aus Glauben leben. Da fing ich an, die Gerechtigkeit Gottes zu verstehen, durch die der Gerechte durch ein Geschenk Gottes lebt, nämlich aus Glauben heraus. Und dass dies der Sinn sei, dass durch das Evangelium Gerechtigkeit Gottes offenbart werde, nämlich eine passive Gerechtigkeit, durch die Gott uns in seiner Barmherzigkeit durch Glauben rechtfertigt. Wie geschrieben steht, der Gerechte soll aus Glauben leben. Hier spürte ich, dass ich völlig neu geboren sei. Eine Neugeburt, weil Luther den Inhalt des Evangeliums aus Römer 1, Vers 17 verstanden hat. Hier spürte ich, dass ich völlig neu geboren sei und dass ich durch die geöffneten Pforten in das Paradies selbst eingetreten bin. Wow, wie wäre das, wenn das unsere Erfahrung ist bei der Beschäftigung mit dem Römerbrief? Wir marschieren durch die Pforten des Paradieses und erkennen Dinge, die wir vorher nie erkannt haben, nicht so tief erkannt haben, die uns nicht so sehr berührt haben, die unser Leben nicht so sehr verändert haben, wenn das passieren würde. Und so sehr ich die Vokabel, schreibt Luther, Gerechtigkeit Gottes gehasst hatte, so viel mehr nun hob ich dieses süße Wort in meiner Liebe empor, sodass jene Stelle bei Paulus mir zur Pforte des Paradieses wurde. 1518 vermutlich hat Luther dieses sogenannte Turmerlebnis in einem Zimmer in einem Turm des Augustinerklosters in Wittenberg, und alles, was danach kommt, hat es so auf dieser Welt nicht gegeben. Eine Reformation der Kirche, eine Neuausrichtung auf das Evangelium, von der wir profitieren bis heute, von der wir leben bis heute. Was für eine Kraft hat sich entfaltet, als Luther diesen Durchbruch macht, und das erhoffe ich und ersehne ich mir für uns. Und wenn wir erfasst werden wollen von dieser Kraft, dann ist es unerlässlich für uns, dass wir wissen, was der Inhalt des Evangeliums ist. Und in diesem Zusammenhang ist es jetzt zunächst mal wichtig, dass wir verstehen, was das Evangelium nicht ist. Und wenn du heute Morgen hier bist und würdest sagen, hey, ich bin gar kein Christ, wenn du als Nicht-Christ Christen fragst, hey, erklärt mir mal, was ist das Evangelium, was ist diese gute Nachricht, von der ihr immer redet, dann kann es sein, dass die Antworten manchmal ein bisschen verwirrend sind oder manchmal sogar irreführend, weil sie nicht genau den Kern dessen treffen, was die Bibel als Evangelium bezeichnet und als Evangelium lehrt. Manche würden sagen, die gute Nachricht, das Evangelium ist, dass Gott dich liebt und einen wunderbaren Plan für dein Leben hat. Was stimmt? Ja, das stimmt. Aber es ist nicht das Evangelium. Andere würden sagen, Evangelium bedeutet, dass du ein Kind Gottes bist und Gott möchte, dass seine Kinder in allen Bereichen ihres Lebens super erfolgreich sind und es ihnen ganz toll und gut geht. Nein, das ist falsch und es ist nicht das Evangelium. Und andere würden sagen, das Evangelium ist, dass Gott dir deine Sünden vergibt, wenn du an ihn glaubst. Ja, das stimmt, aber auch das ist nicht das biblische Evangelium. Auch das ist zu wenig. Das hört sich gut an, ist auch nicht falsch, aber auch das ist nicht wirklich das Evangelium. Was ist das biblische Evangelium? Was gehört inhaltsmäßig zu diesem Evangelium dazu? Das Erste, was dazu gehört, ist, dass die gute Nachricht des Evangeliums auf einer schlechten Nachricht basiert. Was ist die schlechte Nachricht? Die schlechte Nachricht lautet, Gott ist dein Richter und du hast gegen ihn gesündigt. Und das ist eine ziemlich schlechte, negative, schwierige Situation, in der man sich befindet. Gott ist der Richter und du hast gegen ihn gesündigt, das ist nicht gut. Und Gott sagt, in meinen Augen sind wir ungerecht, bist du ungerecht und musst verurteilt werden. Das ist keine gute Nachricht. Das ist eine schlechte Nachricht. Aber die schlechte Nachricht bildet jetzt die Grundlage für die gute Nachricht. Okay? Schlechte Nachricht, darauf basiert die gute Nachricht. Und wir brauchen beides, um das ganze Ding richtig zu erfassen. Auf diesem Hintergrund der schlechten Nachricht entfaltet sich die gute Nachricht. Im Evangelium, sagt Paulus, offenbart sich die Gerechtigkeit Gottes. Und gemeint ist hier jetzt eine Gerechtigkeit, die von Gott kommt. Und aufgrund dieser Gerechtigkeit können wir jetzt vor Gott stehen und vor Gott bestehen. Gott schenkt uns eine Gerechtigkeit. Es ist nicht unsere aktive Gerechtigkeit, sondern es ist Gottes Gerechtigkeit, die er uns schenkt. Und das war der Durchbruch für Luther. Er hat die ganze Zeit sich gequält, weil er der Meinung war, die Gerechtigkeit Gottes, die hier gemeint ist, ist eine Gerechtigkeit, die er produzieren muss. Das war die Verzweiflung Luthers, das war die Depression Luthers, das war die Frustration Luthers, dass er gesagt hat, das kann ich nicht. Und es hat dazu geführt, dass er Gott gehasst hat, dass er diese Gerechtigkeit gehasst hat, weil er keinen Weg gesehen hat, an diese Gerechtigkeit ranzukommen. Und der Durchbruch passiert dann, als er merkt, es ist nicht meine Gerechtigkeit, es ist Gottes Gerechtigkeit und er schenkt sie mir. Das ist das Evangelium. In der Theologie nennt man diese großartige Wahrheit, dass Gott einen Sünder für gerecht erklärt. Man nennt das Rechtfertigungslehre. Ein Sünder wird vor Gott gerechtfertigt. Rechtfertigung bedeutet, dass Menschen, die immer noch Sünder sind, vor Gott stehen und er sagt, ich gebe dir das Label nicht schuldig. Vor mir bist du nicht schuldig. Nicht, weil du es so toll gemacht hast, nicht, weil du kein Sünder bist, sondern weil ich dir meine Gerechtigkeit schenke. Und dann sagt Paulus, diese Gerechtigkeit, die kommt mir zugute durch den Glauben. Durch den Glauben an den Sohn Gottes. Erinnert euch, es ist das Evangelium des Sohnes. Durch den Glauben an Jesus Christus, der auf dieser Welt das Leben gelebt hat, das sündlose Leben, das ich und das wir alle hätten leben müssen. Und der am Kreuz als Strafe für unsere Schuld den Tod gestorben ist, die Strafe ertragen hat, die wir eigentlich hätten verbüßen müssen. Wir glauben an diesen Sohn, wir glauben, dass das wahr ist, was am Kreuz für uns passiert ist. Und dadurch schenkt uns Gott seine Gerechtigkeit. Dass Gott uns Gerechtigkeit schenkt, ist wichtig, dass wir das verstehen, ist mehr als Vergebung. Es ist mehr als Vergebung. Vergebung bedeutet nur, dass unsere Sünderkartei gelöscht wird. Das ist nur ein Blick in die Vergangenheit. Alles, was war, ist gelöscht. Aber das Evangelium ist mehr. Das Evangelium bedeutet, dass Gott uns einkleidet, dass er uns bekleidet mit Gerechtigkeit. Und das ist die Grandiosität. Ich weiß immer noch nicht, ob das ein Wort ist, was es gibt, aber es hört sich gut an. Das Evangelium ist so grandios, das ist so großartig. Das müssen wir verstehen, damit sich auch die Kraft dieses Evangeliums entfalten kann. Deshalb ist der Inhalt des Evangeliums so wichtig. Deshalb ist es wichtig, dass wir das Evangelium nicht reduzieren, dass wir nicht weniger ins Evangelium reinnehmen, als wirklich da ist. Sondern dass wir erfassen, was der Inhalt wirklich ist. Diese großartige Botschaft. Wir müssen das Unfassbare versuchen zu erfassen und zu verstehen und uns emotional packen zu lassen dadurch. Und ich habe überlegt, wie kann ich es ja auch für euch in eurer Emotion, in eurer Seele nochmal anschaulich machen, worin dieses Evangelium besteht, diese Rechtfertigung besteht. Und ich versuch's mit einem Text aus dem Alten Testament, mit einem großartigen Bild, was Gott mit Rechtfertigung meint. Aus Zacharja Kapitel 3, Verse 1 bis 5, da hat der Prophet Zacharja eine Vision. Er sieht etwas, Gott zeigt ihm etwas. Darauf ließ der Herr mich den obersten Priester Jeschua sehen. Er stand vor dem Engel des Herrn und rechts von ihm stand der Satan und wollte ihn anklagen. Doch der Herr sagte zu ihm, schweig, Satan, ich verbiete dir, deine Anklage vorzubringen, denn ich liebe Jerusalem. Ich habe doch diesen Jeschua wie ein brennendes Holzscheit aus dem Feuer gerettet. Was hier passiert ist, selbst der hohe Priester steht vor Gott und wird angeklagt vom Teufel. Nicht irgendwie so irgendein normales Gemeindeglied, ja, sondern der Pastor, der hohe Priester, ja, der das eigentlich besser gemacht haben sollte. Auch er wird angeklagt, wie alle. Jeschua stand da vor dem Engel in beschmutzten Kleidern. Alles, was dieser hohe Priester anhatte, waren beschmutzte Kleider, im Bild gesprochen, seinen Dreck, seine Sünde, seinen Schmutz. Das ist das, was er selber mitgebracht hat. Zieht ihm die schmutzigen Kleider aus, sagte der Herr zu den dienenden Engeln, die vor ihm standen. Und zu Jeschua sagte er, ich nehme die Schuld von dir und lasse dich in Festgewänder kleiden. Ich bat, setzt ihm auch einen reinen Turban auf. Sie taten es und kleideten Jeschua neu ein, während der Engel des Herrn dabei stand. das ist Rechtfertigung. Ein Mensch kommt mit schmutzigen, dreckigen Kleidern und wird angeklagt und Gott sagt, ich schenke dir in meiner Gnade, in meiner Barmherzigkeit neue, reine, saubere Kleider. Du bringst nichts mit. Gott fragt den Jeschua nicht, was hast du Tolles gemacht? Warst du mir treu? Wie stark war dein Glauben, dein Gebetsleben? Wie sehr hast du dich für mich eingesetzt? Hast du gute Werke getan? Warst du religiös? Ist alles nicht so wichtig. Gott sagt, ich gebe dir von meiner Gerechtigkeit. Deine Gerechtigkeit ist nicht genug, aber ich gebe dir von mir. Das ist das Evangelium. Das ist der Inhalt des Evangeliums. Und das Zweite, was wir erkennen und begreifen und verstehen müssen, um die Kraft des Evangeliums sich entfalten zu lassen in unserem Leben, ist das Anstößige des Evangeliums. Paulus sagt in Vers 16, ich bekenne mich offen zur Botschaft des Evangeliums, und zwar ohne mich zu schämen. Und wir denken, was? Wofür willst du dich schämen, Paulus? Also ich meine, die Botschaft, die ist grandios, die ist sensationell. Ein Sünder wird gerechtfertigt aus Gnade. Kann es eine bessere Botschaft geben? Das ist eine gute Nachricht. Für eine gute Nachricht muss man sich nicht schämen. Was meint Paulus hier, wenn er sagt, ich schäme mich nicht dafür, ich bekenne mich offen dazu? Klar bekennst du dich dazu, ist die Hammerbotschaft, was willst du? Paulus betont es hier so sehr, weil er allen Grund gehabt hätte, sich nicht zum Evangelium zu bekennen. Weil er in seiner Kultur allen Grund gehabt hätte, sich zu schämen. Im 1. Korintherbrief, Kapitel 1, Vers 23, da schreibt Paulus, dass er und seine Mitarbeiter das Evangelium verkündigt haben, aber es war für die Juden, die es gehört haben, ein Ärgernis, und für die restlichen Völker, die griechisch-philosophisch Gebildeten, für die war es blanker Unsinn, völlige Torheit. Die haben gesagt, Paulus, du bist völlig daneben. Was ist das für eine schräge Botschaft? Das ist totaler Mist. Das ist Unsinn. Das ist anstößig. Und deshalb betont Paulus, ich bekenne mich trotzdem dazu. Ich habe mir die Frage gestellt, warum ist das Evangelium in unserer Zeit, in unserer Kultur anstößig? Was ist das Anstößige am Evangelium für einen Pfälzer heute? Was ist das Anstößige am Evangelium? Das Erste, was das Evangelium anstößig macht, ist die Tatsache, dass es so furchtbar gnädig ist. Oder? Das ist anstößig, dass es so furchtbar gnädig ist. Das läuft unserem Wesen zuwider. Denn normalerweise verdienen wir uns die Dinge. Wir sind im Kern selbstgerecht und wir sind stolz drauf. Wir machen die Dinge selber so gut, dass wir ordentlich dastehen. Wir leisten unseren Beitrag. Wir brauchen keine Hilfe. Vor allem wir Landauer. Weiß nicht, ob euch das bewusst ist, aber wir leben in der Do-it-yourself-Hauptstadt Deutschlands. Dem Hauptsitz der Hornbach-Baumärkte. Okay? Wir machen es selber, wir packen es an, wir machen unser eigenes Ding, wir kriegen es geregelt, wir brauchen nur ein paar gute Werkzeuge und dann läuft es. Wir können das. Wir brauchen nicht die Gnade von irgendjemandem, der uns unter die Arme greift, wir machen es selbst. Wir machen uns auch selbst gerecht, weil wir gut sind. Und weil wir es drauf haben, weil wir was können. Aber die Rechtfertigungslehre des Evangeliums sagt, nein, du machst gar nichts. Dein Beitrag ist null. Was du machst, ist, du glaubst an mein Geschenk, du nimmst mein Geschenk an. Es ist meine Gerechtigkeit, es ist nicht deine Gerechtigkeit. Es ist das, was Luther den Durchbruch verschafft hat. Nicht du machst es, nicht deine Gerechtigkeit. Meine Gerechtigkeit, sagt Gott. Unser Nicht-Schuldig-Sein in den Augen Gottes haben wir uns nicht verdient. Genau das Gegenteil. Gott sagt, ihr habt es euch gerade nicht, ihr habt es euch nicht verdient. Wir verdienen es uns nicht. Wir haben es uns nicht verdient. Das ist anstößig. Wir können es uns nicht verdienen. Das ist anstößig. Und die zweite Sache, die das Evangelium anstößig macht, hängt mit der ersten zusammen und hat was damit zu tun, dass Paulus sagt, das Evangelium ist eine Kraft Gottes, die Rettung bringt. Das ist jetzt wirklich anstößig. Ja, erzählt das mal einem Zeitgenossen und sagt, hey, weißt du was, du bist in der Situation, die ist ziemlich übel, du kommst allein nicht raus, ja, du brauchst Rettung von außen und so weiter. Da fällt euch kein Mensch um den Hals, wenn ihr das sagt. Uns retten lassen, nein, wir machen das selbst, wir brauchen keine Rettung, wir sind gut genug, wir kriegen das gebacken, uns retten zu lassen, schon gar nicht vor dem Zorn Gottes, was ist das überhaupt? Rettung, ich brauche keine Rettung. Das ist das Anstößige. Und zeigt nicht zu schnell auf irgendwelche anderen Leute, sondern schaut mal in euer Herz, ob nicht gerade das auch für euch immer mal wieder das Anstößige ist. Wie oft erwische ich mich dabei, dass ich das Gefühl habe, hey, hier ist doch mein Beitrag und vielleicht kann ich doch noch zumindest signifikant was zu meiner Rettung irgendwie beitragen und so weiter. Nein. Diese Botschaft, dass wir Rettung brauchen von außen, weil wir uns selbst nicht helfen können, die ist inakzeptabel für die meisten unserer Zeitgenossen und oft für uns selbst. Die ist Torheit, die ist blanker Unsinn. Aber das ist das Evangelium. Und seht ihr, hier ist mein Punkt. Hier ist der Punkt. Wenn die Kraft des Evangeliums nochmal in unserem Leben wirksam werden soll, in einer radikalen Art und Weise wie bei Martin Luther, die wirkliche Folgen hat, dann müssen wir dieses Anstößige am Evangelium neu begreifen, uns auch vor Augen führen und sagen, ja, das ist anstößig für unsere Zeit, für unsere Welt und oft genug auch für mich selber. Wir brauchen das Anstößige. Die Kraft entfaltet sich nur, wenn wir das Anstößige am Evangelium wahrnehmen. Wir müssen die schlechte Nachricht, dass wir uns nicht selber retten können, wahrnehmen, damit sich die gute Nachricht entfaltet. Die Kraft des Evangeliums wird in deinem Leben nicht explodieren, bevor du nicht deine eigene Bedürftigkeit und Sünde wahrgenommen hast. Und deshalb ist es so wichtig, was der Harald vorhin betont hat, dass wir das beides sehen und diese beiden Dinge so stark gewichten. Gottes Liebe, seine Rechtfertigung basiert aber auf der schlechten Nachricht unserer Bedürftigkeit und unserer Sündhaftigkeit. Ich habe im Urlaub ein Buch gelesen über Erweckungen in den letzten Jahrhunderten. Und wisst ihr, was ein Merkmal war bei jeder Erweckung? Ein ganz neues, tiefes Bewusstsein, dass wir als Menschen in einer ziemlich hoffnungslosen, sündenbeladenen, schwierigen Situationen sind. Und wisst ihr, warum das Evangelium bei Luther so explodiert ist? Weil er sich erschreckend bewusst war, in was für einer aussichtslosen Lage er sich befand. Und natürlich sagen wir, hey, er hat es übertrieben. Ja, er hat es deshalb übertrieben, weil er keinen Ausweg gesehen hat. Aber die Einschätzung seiner Situation, die war total akkurat, die war richtig. Aber er hat die zweite Seite des Evangeliums nicht verstanden und deswegen hat er angefangen, Gott zu hassen. Und das ist das Letzte, was passieren soll. Wir sollen uns an Gott freuen und sollen ihn feiern und sollen fröhlich und glücklich sein, aber wir brauchen das, dass wir die schlechte Nachricht sehen und sagen, das Anstößige des Evangeliums, das lassen wir nicht los. Ich bin bedürftig, ich bin Sünder, ich brauche das. Und wenn der Gedanke sich nicht einnistet in unserem Herzen, immer und immer wieder, dann wird sich die Kraft des Evangeliums nicht so entfalten, wie sie sich entfalten könnte. Paulus sagt, ich schäme mich für dieses Anstößige des Evangeliums nicht. Und das ist auch eine Lektion, die wir lernen müssen. Leute, das Evangelium ist anstößig. Und wenn ihr euch zum Evangelium stellt, dann werdet ihr Anstoß erregen. Und Paulus sagt, ich schäme mich nicht. Und wenn ihr sagt, das ist mein Weg, Jesus ist mein Herr, ihr müsst damit rechnen, dass ihr Anstoß erregt. Aber ihr habt keinen Grund, euch zu schämen für das Evangelium. Es ist eine Kraft Gottes, es rettet, es verändert euer Leben, es prägt euch positiv und es hat die Kraft, diese Welt zum Positiven zu verändern. Es gibt keine andere Lösung und deshalb gibt es keinen Grund, in der Schule, am Arbeitsplatz, als Studenten, in unseren Familien, wo auch immer, uns zu schämen für dieses Evangelium. Bekennt euch dazu. Es ist anstößig, definitiv. Aber es hat enormes, enormes Potenzial. Und jetzt noch in aller Kürze die dritte Sache, die wir verstehen müssen, damit die Kraft sich entfalten kann, das Ziel des Evangeliums. Es ist im Leben immer gut, wenn man Ziele hat. Das Endziel zu kennen, ist wichtig. Zu wissen, hey, was soll eigentlich hinten rauskommen? Stellt euch vor, ihr habt ein Hotel gebucht für euren Urlaub in Spanien. Ja, wenn das der Fall ist, dann es macht keinen Sinn, auf halbem Weg irgendwo in der französischen Pampa stehen zu bleiben, das Zelt auszupacken und dann Campingurlaub zu machen. Wenn das Vier-Sterne-Hotel schon gebucht ist, das macht keinen Sinn, auf halbem Weg die Bremse reinzuhauen und sagen, okay, jetzt hier, neue Situation. Die Gefahr, glaube ich, ist, im Blick auf das Evangelium, dass wir genau das tun, dass wir auf dem halben Weg stehen bleiben und meinen, wir hätten das Evangelium verstanden, aber wir merken nicht, dass das Evangelium noch viel weiter geht und nämlich ein Ziel hat. Gott hat ein Ziel mit uns als Einzelne, als Gemeinde, als seinem Volk in dieser Welt. Und das müssen wir vor Augen haben und begreifen. Das Evangelium hat ein Ziel. Das Evangelium endet nicht damit, dass Gott sagt, ich liebe euch und ich mache euch gerecht. Sondern das Evangelium geht weiter. Und das betont Paulus und spricht Paulus an in Vers 7 in unserem Text. Wenn ihr da nochmal reinschaut, da sagt er, ihr seid von Gott geliebt. Das ist die eine Seite. Aber ihr seid auch berufen, schreibt Paulus, zu Gottes heiligem Volk zu gehören. Ihr seid dazu berufen, heilig zu sein. Hier von Gott geliebt zu sein und von ihm gerecht gemacht zu sein, ist das eine. Das ist großartig. Aber das Evangelium geht weiter. Es gibt auch eine Berufung. Wir dürfen nicht auf dem halben Weg stehen bleiben, sondern Gott sagt, das Ziel ist, dass ihr heilig seid, dass ihr ein Leben lebt, das dem nahe kommt, was ich mir vorstelle. Das ist unsere Berufung, das ist das Ziel, das Gott mit uns hat, dass wir ein Leben leben, das seinen Maßstäben folgt. Der Inhalt des Evangeliums ist wichtig, das Anstößige des Evangeliums ist wichtig und das Ziel des Evangeliums ist wichtig. Und wir werden all diese Dinge in den nächsten Wochen, wenn wir durch die Kapitel im Römerbrief arbeiten, detaillierter besprechen und stärker betonen. Aber nochmal zusammengefasst, sind wir schon gerecht vor Gott? Ja. Das ist die Botschaft heute. Ja, wir sind gerecht vor Gott. Sind wir schon heilig? In gewissem Sinne, ja. Die Bibel sagt uns, dass in dem Moment, wo wir an Jesus Christus glauben, dass Gott uns als seine Kinder annimmt und sagt, ich gebe euch jetzt den Status als berufene Heilige. Und in diesem Sinne sind wir jetzt schon heilig, die wir an Jesus glauben. Leben wir schon heilig? Nein. Und wenn du noch kein Christ bist und dir die Frage stellst, hey, wo sind die ganzen Christen, die vollkommen heilig leben, haben die sich irgendwo versteckt? Wo sind die abgeblieben? Ich sehe sie nicht. Weil wir sind noch nicht so weit. Wir sind noch nicht heilig, aber als Christen haben wir ein Ziel. Wir haben ein Ziel. Das Evangelium hat ein Ziel mit uns. Und William Arnett hat es vor über 100 Jahren so ausgedrückt. Der Unterschied zwischen einem unbekehrten und einem bekehrten Menschen, also der Unterschied zwischen einem Nichtchristen und einem Christen, besteht nicht darin, dass der eine Sünder ist und der andere nicht. Okay? Ganz demütig müssen wir sagen, beide Sünder. Nichtchrist und Christ, kein Unterschied. Wir haben keinen Grund, mit dem Finger auf irgendjemanden zu zeigen. Der Unterschied ist nicht, dass der eine Sünder ist und der andere nicht, sondern der eine, der Nichtchrist, kämpft mit seinen stolz gepflegten Sünden gegen einen gefürchteten Gott, während der andere, der Christ, gemeinsam mit einem versöhnten Gott gegen seine verhassten Sünden kämpft. Versteht ihr den Unterschied? Wir sind nicht besser als alle anderen, die auf dieser Welt rumlaufen. Aber wir glauben, dass wir in Jesus Christus durch das Evangelium mit Gott versöhnt sind. Und jetzt gehen wir noch einen Schritt weiter und sagen, weil uns das so begeistert, nehmen wir auch das Ziel in den Blick und sagen, wir kämpfen mit Gott, mit ihm an unserer Seite, mit ihm als unsere Kraftquelle gegen die verhassten Sünden, die wir vorher gepflegt haben, die uns vorher egal waren, wo wir, wie der Harald gesagt hat, unser Gewissen abgestumpft haben, die nehmen wir jetzt ins Visier. Mit Gott an unserer Seite. Gott ist die Kraft, aber wir haben ein Ziel. Bedeutet nicht, dass wir doch irgendwie unseren Beitrag bringen. Zu unserer Rechtfertigung haben wir nichts beizutragen. Aber dann nehmen wir ein Ziel, das Ziel ins Auge und ins Visier und sagen, Gott, dein Ziel mit mir ist es, dass ich heilig lebe, immer mehr deinem Sohn ähnlich lebe. Leute, das ist euer Ziel. Bleibt nicht auf dem halben Weg stehen. Das Evangelium hört nicht bei der Rechtfertigung auf und dann sagen wir, egal, leben wir irgendwie weiter und so, ist alles wunderbar. Gott hat ein Ziel. Und wenn sich die Kraft des Evangeliums nochmal entfalten soll in eurem Leben, dann müsst ihr dieses Ziel ins Auge fassen. Dann müsst ihr dieses göttliche Ziel zu eurem persönlichen Ziel machen. Und das Erstaunliche ist dann entfaltet sich Gottes Kraft in eurem Leben und ihr braucht diese Kraft dann auch, um das Ziel zu erreichen. Das ist ein schöner Kreislauf. Nehmt das Ziel ins Visier, damit sich Gottes Kraft entfaltet und lebt dann aus der Kraft des Evangeliums, um immer mehr dieses Ziel zu verwirklichen in eurem Leben. Nie ganz perfekt auf dieser Erde, aber es ist Gottes Ziel und es bleibt Gottes Ziel. Eine veränderte Menschheit, eine veränderte Gemeinde, sein heiliges Volk, das dem Namen gerecht wird, immer und immer mehr. Und in aller Demut müssen wir sagen, es ist nur ein Ziel, wir sind noch nicht da. Aber es ist Gottes Ziel. Und er möchte an uns und in uns und durch uns arbeiten, durch die Kraft seines Evangeliums. Wir beten. Vater, wir danken dir, dass du ein guter Vater bist. Wir danken dir, dass du dich offenbartest in deinem Wort. Wir danken dir, dass du liebevoll, gnädig und barmherzig bist. Dass du eine Antwort hast auf die Probleme unseres Lebens und vor allem die Lösung für das große Problem unseres Lebens. Und ich danke dir, dass das Evangelium im Letzten eine ganz, ganz, ganz grandiose, sensationelle Botschaft ist. Danke, dass aus der schlechten Nachricht eine gute Nachricht wird, aber hilf uns, die schlechte Nachricht zu verstehen, weil wir sonst auch die gute nicht wirklich in der Tiefe begreifen. Lass uns diese Spannung halten, hilf uns dabei, das Anstößige am Evangelium zu reflektieren und auszuhalten in unserem Leben. Schenk, dass wir ergriffen werden vom Inhalt deines Evangeliums, so wie Martin Luther ergriffen wurde. Und ich danke dir, dass du ihm diese Einsicht geschenkt hast und dass du ihn begabt hast, dann daraus was zu machen, was uns prägt und hilft bis heute. Und bitte hilf uns, das Ziel nicht aus den Augen zu verlieren, zu dem du uns geschaffen hast und zu dem du uns berufen hast. Und für das Ziel hast du uns deine Kraft verheißen im Evangelium. Und ich bitte dich, dass sie wirksam wird, dass es heute beginnt, dass die nächsten Wochen durch das tägliche Lesen in deinem Wort, was in uns ausgelöst wird, durch diese Texte im Römerbrief, durch deine heilige Schrift. Ich wünsche mir, dass viele sich herausfordern lassen, sich diesen Texten zu stellen. Und dann bin ich mir sicher, dass du wirken wirst. Und ich bin gespannt, was du tust an den Älteren und an den Jüngeren in unserer Gemeinde. Danke für dein Wirken, danke für dein Evangelium, Herr. Im Namen Jesu. Amen.